Wir beschäftigen uns jetzt heute mit Gradienten. Und diese Gradienten, die sind wichtig, weil man unter Anwendung von Gradienten Bildgebung betreiben kann. Also mittels NMR sozusagen Bilder aufzeichnet. Und diese Bildgebung nutzt man dann in der Kernspin. Tomographie oder im Englischen heißt das MRI, MRI, und das steht für Magnetic Resonance Imaging. In Amerika ist das noch ein viel größerer Markt als in Deutschland. Das ist ein privat organisierter Markt. Da geht man in Amerika in einen Scanner. In Indien ist es auch ein privat organisierter Markt, geht man in einen Scanner und lässt sich einmal im Jahr praktisch scannen. Das ist zur Krebsvorsorge interessant und wichtig. Und der Vorteil der NMR ist, dass diese Methode komplett nicht invasiv ist. Das heißt, man kann sich auch jeden Tag in den Scanner reinlegen und man hat keine Probleme, wie man sie eventuell bei Röntgen haben könnte, wenn man zu große radioaktive Dosen abbekommt. Da gibt es dann natürlich auch wie immer spezifische Vor- und Nachteile. Da bin ich kein Experte, da müssen Sie einen Arzt fragen. Aber hier geht es darum, Ihnen klarzumachen, was man mit Gradienten in der NMR-Spektroskopie machen kann und wie man auf dieser Basis zu Bildern kommen kann. Nun, was ist ein Gradient? Der Gradient der führt dazu, dass das B0-Feld irgendwie abhängig ist vom Ort in einer vorhersagbaren Weise. Und fangen wir an, was damit gemeint sein könnte. Wir könnten also hier unsere Z-Achse haben, wo das B0-Feld typischerweise orientiert ist. Hier das, die X-Achse. Dann können wir elektronisch generieren so ein Feld. Und ein Partikel, der hier unten ist, das sind die magnetischen Feldlinien, die Pfeile sind magnetische Feldlinien. Ein Partikel, der hier unten ist, da ist die Feldliniendichte geringer. Das heißt, er hat ein kleineres Feld oder schwächeres Feld. Und ein Partikel, der hier oben ist, hat ein stärkeres oder größeres Feld. Das heißt, wenn wir jetzt unser Feld anschauen, entlang Z, dann ist das abhängig von der Position, von der Z-Koordinate. Und wir bekommen im Prinzip das B0-Feld mal im Z-Vektor plus Z. einem Feld Z. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir diesen Gradienten wählen. Aber der einfachste Gradient hat eine gewisse Stärke, GZ mal der Z-Koordinate. Das ist also ein lineares Gradientenfeld. Ja? Das Feld ändert sich entlang dieser Koordinate linear. Wir können nicht nur entlang Z, wir können nicht nur dieses Feld abhängig machen von der Z-Koordinate, sondern wir könnten uns auch vorstellen, so eine Situation. Da nehmen die Feldlinien zu, die Dichte der Feldlinien nimmt zu entlang der X-Achse. Und dann wäre also jetzt hier der ein Partikel hier, hätte ein kleineres Feld im Vergleich zu einem Partikel hier. Und dann ist, und hier darauf, das ist eine kleine Spitzfindigkeit, die Feldlinien sind genau wie hier entlang der Z-Achse. Ihre Dichte variiert aber hier entlang X. Hier variiert die Dichte entlang Z. Das heißt, so ein Feld, das Gesamtfeld hier, wäre beschrieben durch das B0-Feld entlang Z plus Gx mal X entlang Z. Ja? Wobei das hier kein Vektor ist. Das ist ein Skalar. Okay, so sind Felder, so können wir Felder variieren. Jetzt ist die Frage, was man mit diesen Feldern machen kann. Stellen wir uns mal vor, wir können so einen kleinen Stab herstellen aus einem Material, das Wasser adsorbieren kann, aber die Wasserdichte in diesem Material soll nicht konstant sein. Also dieses Material ist irgendwie porös und die Löcher sind unterschiedlich groß, sodass sich unterschiedlich viel Wasser da anlagert. Stellen wir uns vor, hier ist Wasser, hier ist Wasser. Hier legen wir unseren Nullpunkt rein. Das positionieren wir in der X-Richtung im magnetischen Feld. Jetzt können wir diese Verteilung der Wassermoleküle beschreiben. Das ist irgendwie gegeben. Durch so eine Konzentrationsverteilung. Ja? Das ist ja jetzt alles gegeben. Dieses Material soll so eine Konzentrationsverteilung des Wassers haben. Nun, jetzt wollen wir mal ein Feld anwenden, was einen Gradienten entlang x hat. Wenn wir so ein, das nennen wir jetzt hier das B-Gesamt, und unsere Frequenz Omega 0 ist ja Gamma B gesamt. Das setzen wir jetzt das obere ein. Das heißt, Moment, hier habe ich, um genau zu sein, steht dann nur noch Minus. Steht Minus Gamma B0 plus Gx mal x. Das bedeutet, wenn ich, ja, das ist 1, den setze ich jetzt. Das bedeutet, meine Resonanzfrequenz hängt ab von der Position, von der X-Position. Das heißt, wenn ich hier meine chemische Verschiebung habe und hier in meinem Stab meine beiden Spots, dann kommt dieser Peak, obwohl beides Wasserresonanzen sind, das kommt beides vom Wasser, kommt dieser Peak an einer chemischen Verschiebung, die eine andere ist, als wo dieser Peak ist. Ja? Machen wir uns klar nochmal, wo wie das Spektrum aussehen würde ohne Gradienten. Also wenn mein Nebenbetrachtung, wenn mein Gx gleich 0 ist, dann sieht mein Spektrum so aus. Das ist meine Wasserresonanz. Ich setze jetzt meine Referenzsubstanz auf die chemische Verschiebung vom Wasser. Also ich sitze on resonant und dann habe ich hier genau einen Peak. Dieser Peak spaltet auf. Dieser Peak spaltet auf in diesem Beispiel in zwei Peaks, weil ich einen Gradienten anwende. Und durch den Gradienten kommt dieser Peak hier an einer anderen Stelle zur Resonanz als dieser Peak, weil er ein anderes B0-Feld fühlt. Ist das klar? Jetzt wollen wir uns mal ein anderes Objekt. Ja?
Wurde das Gradientensystem angelegt, nachdem der Anregepuls
geschaltet
wurde?
Ja. Kommt drauf an. Nee, also Ihre Frage ist richtig. Belassen wir es jetzt da mal, bevor wir zu weit in die Fragen reingehen, dass das Gradientenfeld erst angeschaltet wird, nachdem man exakt eine Mikrosekunde, nachdem man den Puls gemacht hat. Um Sie noch ein bisschen zu befriedigen, der Off-Resonanz-Effekt während des Pulses, der wird natürlich stärker durch das Gradientenfeld und wird unterschiedlich, je nachdem, wo dieser Spin ist. Das wollten Sie sagen, oder das war der Hintergrund der Frage. Aber das führt jetzt zu weit, wenn wir da massiv drüber diskutieren. So, in einem zweiten Gedankenexperiment machen wir jetzt aus unserem Stab einen Kreis, eine Schlinge. Oder Ring oder sowas. Und in diesem Ring haben wir Wasser gefüllt, nur Wasser. Die Material des Rings ist genauso NMR-inaktiv wie ein NMR-Röhrchen. Und jetzt legen wir das in das gleiche Magnetfeld. Und kriegen natürlich jetzt als Spektrum unter diesem gleichen Experiment die Projektion der Wassermoleküle auf die X-Achse und das male ich jetzt extra mal mit so einem kleinen Raum. Wenn wir jetzt das hier so zeichnen, dann kriegen wir ein solches NMR-Spektrum. Ja? Damit habe ich die Wassermoleküle, die in diesem Ring sind, auf die X-Achse projiziert. Ist okay? Ja, nee. Also ich würde dem auch folgen. Und also bis auf der letzten. Jetzt kommt, wenn wir das aber erstmal akzeptieren, wenn wir erstmal akzeptieren, dass das die Projektion der Wasserdichte in diesem Ring auf die X-Achse ist, dann kommt jetzt der wichtige Punkt. Ich zerschneide jetzt diesen Ring in drei Fragmente, nämlich diesem Halbkreis. Und zwei Fragmenten, die nicht gleich groß sein sollen. Aber in der Summe den Kreis wieder ergeben sollen. Ja? Ich habe diesen Ring dreimal durchgeschnitten und habe jetzt die drei Segmente oder Fragmente des Rings anders angeordnet. Das ist, glaube ich, obwohl mein Gemalze nicht besonders gut ist, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Und Sie sehen, in der Konstruktion ergibt der Ring und diese drei Fragmente genau das gleiche Bild, weil ich ja jetzt nichts verändert habe an der Dichte. Ich habe nur die anders zusammengetan. Also das Bild 1, nein, ich sollte sagen, das Objekt 1, das ist der Ring. Das Objekt 2, das ist der Ring in 3 geteilt, ergibt das gleiche Bild. Soweit, so gut. Gehen wir mal weiter. Ändern jetzt das, was wir projizieren wollen. Und zwar wollen wir jetzt ein Bild rekonstruieren entlang der XY-Ebene. Das Bild schaue so aus. Und die Pulssequenz, die wir anwenden wollen, verwende zwei Gradienten, Gx und Gy, in einem 2D-Experiment, wo wir in der T1-Zeit einen Gradienten anwenden, im Detail sind diese Gradienten nicht Kästen, sondern die werden so hochgefahren und wieder runtergefahren. Aber dieses Detail soll uns, ist ein technisches Detail, soll uns jetzt hier nicht interessieren. Also ein Gradient in der T1-Zeit entlang x und ein Gradient in der T2-Zeit entlang y. Okay? Und jetzt schauen wir uns, male ich dieses Bild, versuche ich das nochmal abzumalen, vielleicht sollte ich es ein bisschen vereinfachen. Schauen wir uns, dieses Bild, was wir da haben, ist tatsächlich eine flache Scheibe. Diese flache Scheibe haben wir so ausgestanzt, dass das halt ein Gesicht gibt und haben das wieder mit Wasser gefüllt. Das heißt, genauso wie bei unseren ersten Bildern, die wir gemacht haben, ist das, was wir letztlich anschauen, nichts anderes als Wasser. Und wir gucken uns jetzt mal an, wo genau dieser Punkt in diesem Bild zur Resonanz kommt. Definiere jetzt willkürlich die Nullwerte, pädagogisch die Nullwerte auf der X- und Y-Achse an anderen Punkten als dem Punkt, den ich mir jetzt anschaue. Der Nullwert ist definiert durch den Wert, wo es keinen Gradienten gibt. Das heißt, ich habe hier einen Gradienten. Und in T1 wird jetzt das Bild entlang gx kodiert. Das heißt, mein Signal kommt in Omega 1 genau hier zur Resonanz und nicht hier bei 0. Und das Gleiche habe ich jetzt in Y. Das ist hier die Nulllinie. Kommt mein Bild, hier steht Y. Und hier steht jetzt Omega 2. Das ist also die Frequenzachse nach Fourier-Transformation des Signals in T1 und T2. Und da kommt mein Peak jetzt genau hier. Okay? Wenn ich mir jetzt stattdessen noch diesen Punkt anschaue, wo oder jenen Punkt, dann kommt der blaue Punkt hier und hier und der gelbe Punkt kommt hier und hier zur Resonanz. Die roten dürfen nicht mitmachen. Wenn ich mir überlegen würde, was wäre hier, da habe ich kein Signal, weil da habe ich ja kein Wasser, da ist nicht die Maske. Das heißt, dieser Punkt gibt hier kein Signal und kein Signal. Okay? Da ist ja nichts. Das heißt, durch dieses 2D-Experiment kriege ich quasi eine 1:1 Abbildung zwischen diesem Plastikbild, was ich in den Magneten reingetan habe und mit Wasser gefüllt habe, und meinem NMR-Spektrum. Und das heißt, mein NMR-Spektrum das hat jetzt hier irgendwie scharfe Kanten. Und hier könnte es jetzt noch Unterschiede geben, falls jetzt diese Maske nicht ganz flach ist, sondern irgendwie so Spiel hat, also praktisch ein Volumen hat. Und das Volumen der Maske ist jetzt eigentlich konstant. Das heißt, ich kann über NMR ein Bild eines Objekts abbilden, wenn ich Gradienten anwende. Jetzt können wir uns fragen, jetzt will ich mit Ihnen diskutieren, ich will Sie fragen, wovon hängt denn die Auflösung auf, die ich da bekommen kann?
Von der Steilheit des Gradienten zum einen?
Ja, von der Stärke des Gradienten, genau, oder Steilheit, aber das ist Stärke des Gradienten, genau. Aha. Wovon noch? Ja, insgesamt auch vom W0-Feld. Naja, und dann, aber das ist, glaube ich, klar, natürlich wie immer von der Zahl der Punkte in T1 und T2. Jetzt habe ich, so schöne Bilder kann ich jetzt hier nicht generieren, sodass ich die Ihnen nur jetzt mal hier hoch zeige. Das ist jetzt ein Bild, ein MRI-Bild eines menschlichen Kopfs. Und das heißt, solche Sachen kann man machen. Und das ist nochmal ein Bild, ich gebe Ihnen das gerade durch und dann geben Sie es mir nachher bitte wieder zurück. Das ist jetzt nochmal ein Bild, was nochmal speziellere Aspekte von Feinstruktur im menschlichen Gehirn darstellt. Jetzt wollen wir uns noch klar machen, allerdings hier ganz kurz, da bin ich nicht Experte, aber trotzdem gibt es einige Sachen, die wir verstehen können, direkt auf der Basis dessen, was wir hier kennengelernt haben, wie man denn jetzt eigentlich zu diesen Bildern kommt. Ob wir es wollen oder nicht, besteht das meiste in unserem Gehirn aus Wasser. Wir haben einen Wasserkopf Und das heißt, das, was wir jetzt bisher, dieses Füllen einer Form mit Wasser, entspricht quasi genau unserer Situation im Kopf. Also wir haben da Wasser drin, ich glaube 90% oder sowas. Und von dem, was wir bis jetzt diskutiert haben, was könnten wir denn jetzt eigentlich, wovon könnten wir ein Bild machen? Was würden wir für ein Bild kriegen? Wir würden ein Bild kriegen, das erstmal detektiert, Wasser oder nicht Wasser im Kopf. Das ist bisher, was wir diskutiert haben. Das heißt also, da, wo wir Knochen haben im Kopf, da würden wir nichts sehen in dem 3D-kleinen Teilchen im Kopf. Und da, wo wir Wasser haben, würden wir viel sehen. Ja, sag ich gleich, ja. Also die Frage ist, warum sehen wir nicht das andere Zeug? Will einer darauf antworten? Wollen Sie darauf antworten? Das kommt man da, ist eins zu früh. Ist eins zu früh. Nein, nicht nur. Sie haben auch recht, aber es gibt vorher noch eine fundamentalere Antwort, die selbst wenn man nicht Relaxationszeiten, auf die wir dann gleich kommen, betrachten würde, was auch noch das Problem wäre. Wir haben nach wie vor 90, Sie können mich korrigieren, wenn ich sogar mehr Wasser im Kopf und 10% andere Moleküle. Diese anderen Wasser kommt bei 4,7 pH abhängig, 90%. Und die ganzen anderen Bestandteile, die sind ja verteilt. Gut, da gibt es ein paar, die sind auch noch recht viel. ATP haben wir noch viel oder so. Und die kommen irgendwie verteilt über einen großen Bereich. Und sind von der Konzentration sehr, sehr viel niedriger. Das heißt also, als allererstes Argument vor allen anderen sehen wir im Meer die kleinen Teilchen nicht. Ja? Also es ist einfach eine Konzentrationsfrage. Es macht ein Untergrundrauschen. Dann kommen andere Aspekte noch dazu, aber zunächst erstmal wäre es, wenn überhaupt, ein Untergrundrauschen. Wenn wir Phosphor Spektren aufnehmen. Also wenn wir in unserem Kopf nicht Wasser H detektieren, sondern Phosphor, dann detektiert man irgendwie drei Sachen. Man detektiert irgendwie ein Triphosphat, also Nukleosid-Triphosphat, vielleicht die Summe von ATP, GTP, UTP und CTP. Man detektiert anorganisches Phosphat, also Pyrophosphat und ich glaube Phosphokreatin. Das sind die drei Signale, die man da kriegt. Die haben, deren relative Konzentration ist nicht so weit auseinander, dass man eins dominant sieht. Aber ihre Absolutkonzentration im Vergleich zum Wasser ist ungefähr ein Faktor 10 bis 50 geringer. Ja, und dann kommt das gyromagnetische Verhältnis dazu. Das heißt, Phosphorspektren sind viel, viel weniger intensiv. Gut, aber bleiben wir mal bei dem Gedanken zu dem, was wir bisher gesagt haben. Dann könnten wir detektieren, Gebiete im Kopf, die haben Wasser und andere Gebiete, die haben kein Wasser. Der Aspekt, den man im magnetischen Resonanzimaging macht und warum das auch ein Vorteil ist, ist, man unterscheidet offensichtlich bei den Medizinern zwischen harten und weichen Gewebe. Ja? Hart Knochen, weich Wasser, Zellen und NMR detektiert das weiche Gewebe, während Röntgen das harte Gewebe detektiert. Also das Röntgen detektiert die Knochen. Das heißt, das ist auch ein Vorteil. Jetzt macht man aber das, was der Kollege gesagt hat, noch zusätzlich. Man führt noch zusätzliche Kontrast ein. Ja? Das heißt, und einen Kontrast haben wir bereits besprochen, das ist die Konzentration. Also Unterscheidung zwischen weich und hart. In dem Teil ist Knochen oder in dem Teil ist kein Knochen. Und dann gibt es die Gewichtung, den Kontrast mit der T1 oder der T2-Zeit des Wassers. Wissen, das heißt, man kriegt eine feinere Struktur, wenn man jetzt der Puls unserer Gradientenpulssequenz eine T1 oder eine T2 Bestimmungszeit vorwegschickt. Sie wissen, wie T2 und T1 geht. Das heißt, Sie würden jetzt an diesem Gradientenexperiment einfach noch in ein Inversion Recovery Experiment oder ein Spin-Echo-Experiment vorschalten. Ja? Also ich mache Puls, T2-Zeitbestimmung, Puls, T1-Zeitbestimmung und dann die Gradientenselektion. Und dann kriege ich dann ist die Idee, dass jetzt an diesen verschiedenen Punkten des Kopfes, im Haar im Vergleich zur Nase, das Wasser unterschiedliche T1-Zeiten hat oder T2-Zeiten. Worauf beruht das? Warum hat Wasser unterschiedliche T1 oder T2-Zeiten? Können Sie es sagen? Okay, und können wir da noch, also zelluläre Umgebung? Beeinflusst T1 und T2 des Wassers. Da gibt es einen Faktor, der interessant, den man sich merken könnte. Wissen Sie den? Es gibt einen zellulären Prozess, der diese T1-Zeit, T2-Zeit stark beeinflusst. Kommen wir gleich drauf. Es gibt nämlich jetzt noch einen dritten Teil. Es gibt Kontrastagenzien. Das heißt, wer mal irgendwie in der Familie oder selbst ein Computertomogramm bekommen hat, dann gibt es dort beim Computertomogramm auch Kontrastreagenzien, die zum Teil radioaktiv sind. Wenn man das dann eingespritzt bekommt, dann wird es hier ganz warm, da freut man sich total, ist total relaxiert. Im NMR gibt es auch Einspritzereien von Kontrastagenzien. Die sind aber nicht radioaktiv, sondern die sind paramagnetisch. Und zwar zum Beispiel typischerweise Gadolinium 3+, Lanthanid da, GD64, ja, habe ich ja geschrieben, GD64, Gadolinium. Und das ist koordiniert mit EDTA-artigen Chelatoren. Das ist sozusagen die erste Generation Kontrast-Agent, Kontrastreagenz, Agenz. Und dieser paramagnetische Spin, der erhöht die Relaxationszeit, der beschleunigt die Relaxationszeit des Wassers. Also der Paramagnet relaxiert Wasser und Wasser relaxiert dann schneller. Also die Rate wird schneller, dadurch wird die Zeit kürzer. Und in der zweiten Generation Chelatoren, und das ist etwas, was die Leute jetzt sehr stark erforschen, macht man, also das ist 1, 2, macht man an diesem Komplex hier einen Biotech dran, zum Beispiel ein Peptid. Und dieses Biotech-Peptid bindet jetzt an spezielle Zellen. Also bindet spezifisch an Zellen. Zum Beispiel, wir sind die Biochemiker, gibt gewisse Zellen, die haben, also Krebszellen haben eine andere Oberflächenproteindekoration. Also da gibt es unterschiedliche Proteine an der Oberfläche von Krebszellen als von anderen Zellen. Dann kann ich einen Antikörper entwickeln oder auch zum Teil ein kleines Peptid. Das wird sich dann anreichern dort und dann erhöhe ich die Relaxationszeit des Wassers genau spezifisch für diese Zellen. Ja? Hier, wenn ich Gadolinium so verwende, dann erhöhe ich die T1-Zeit für alle Zellen. Hier habe ich spezifische Zellen, die ich anreichern kann. Und jetzt kommen wir auf die intrinsischen Einflüsse der Umgebung. Sie wissen ja, dass Stoffwechsel irgendwie mit diesem HAM-Protein verknüpft ist. Und das HAM-Protein selbst ist paramagnetisch. Das heißt, da, wo viel Sauerstoff verbraucht wird, habe ich eine hohe paramagnetische Konzentration. Das heißt, ich kann einfach dadurch stoffwechselaktive Zellen mappen. Die haben andere T1- und T2-Zeiten. Damit will ich es belassen und nur darauf hinweisen, dass vieles von dem, was da gemacht wird, typisch medizinisch empirisch ist. Ja? Also man schaut sich einfach die Situation vom Patienten an, guckt, ob man irgendwas rauskriegt. Das ist nicht irgendwie hypothesengetrieben, klar, sondern man ist ja nun vor der Aufgabe, Patienten zu heilen und in der Not frisst man im Prinzip jede Fliege. Und das Zweite, und damit will ich dann abschließen für heute, das Zweite, was ich sagen will, ist, dass ich das für einen sehr, sehr interessanten Bereich halte. Für diejenigen, die immer auch eine medizinische Ader hatten und eine chemische Ader hatten, das ist ein Forschungsgebiet, wo man diesen medizinischen und chemischen Aspekt kombinieren kann. Und mit Ihrem Wissen gibt es eine ganze Reihe von Dingen hier oder einfach auch in dieser Theorie, die Sie viel besser können oder wo Sie viel besser vorbereitet sind als ein typischer Mediziner, der in diese Bereiche reingeht. Das heißt also, die gesamte Methodenentwicklung in magnetischer Resonanz-Imaging wird von Chemikern und Physikern gemacht, nicht von Medizinern. Die Mediziner machen dann die Anwendung für Krankheitsdiagnostik. Also es ist eine interessante Sache. Und eine letzte Sache, die auch noch sehr interessant ist, es gibt, aber das sage ich wirklich nur im Vorbeigehen. Es gibt einen Unterzweig des Magnetresonanz-Imagings, das ist das Functional fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging. Das ist eine von zwei Methoden. Die zweite Positron ist PET, Positronenemissionstomographie, die sich darum kümmert, man nehme Mensch, man nehme Affe, man nehme Maus, tue sie in Magneten, halte irgendwelche Reize, gucke auf irgendwelche Reize, die generiert werden und gucke über funktionales MRI, welche Bereiche im Kopf jetzt bei welcher Aktivität losgehen, um praktisch den Code zu entschlüsseln, wie Denken im Gehirn kodiert ist. Das ist ja auch eine riesengroße Frage, riesengroße Richtung, also wie kommt Denken zustande. Und nur so ein Beispiel, was ich ganz eindrücklich finde, da gibt es auch viel, also es gibt auch da viel Scharlatanerie. Also man liest jetzt, war vorgestern im Radio, dass wir ja jetzt viel besser mit psychotherapeutischen Dingen umgehen können, weil wir ja jetzt solche Methoden wissen und dann wissen wir also, wenn das und das aufflackert, dann bin ich blöd und wenn das und das aufflackert, dann bin ich nicht blöd. Also das wird propagiert in der Halbwissenschaft. Soweit ist man natürlich nicht. Aber ein Beispiel, was eine ganz interessante Sache ist. Je nachdem, wann man Spracherwerb von mehr als einer Sprache hat, wenn man das vor 5 macht, also wenn man eine zweite Sprache vor dem Alter von 5, 6 macht, dann überlappen die Zentren die Sprachzentren im Gehirn. Das heißt also, dann lernt ein kleines Kind Englisch und Deutsch und aktiviert die gleichen Neuronen. Wenn das nach 6 passiert, das hat also was mit der Entwicklung der Gehirnmorphologie zu tun, dann entwickelt man das an disjunkten Plätzen im Gehirn. Das heißt, man hat einen Neuronensatz, der Deutsch spricht, und einen zweiten, der Englisch spricht, und einen dritten, der Französisch spricht. Das ist so ein sehr eindrückliches Beispiel, wo man so irgendwie was versteht von dem Wechselspiel. Wann eigne ich mir gewisse Eigenschaften an, wie entwickelt sich das Gehirn darauf und wie wird das alles verarbeitet? Das ist also so eine Aussage, die man dort mit dieser Art von Experimenten zum Beispiel machen könnte. Das ist schon ein älteres Ergebnis, aber da gibt es noch viele, viele mehr. Damit wollen wir das für heute beenden, die Vorlesung, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.